Ich glaube, du musst dich schon so hinsetzen, dass wir Arschbacke an Arschbacke sind, damit wir da
Backe
so...
Backe an Backe.
Nein, reden.
So. Cheek to cheek.
Hat eine neue Bedeutung.
When we're podcasting, cheek to cheek. Ernsthaftigkeit.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hi Martina. Wir sitzen hier ganz eng beieinander.
Cheek to cheek.
Butt cheek to
In
butt cheek.
All of the senses of the word.
Ja, das ist eine kleine Änderung von sonst immer nur digital. Ja. Jede vor ihrem Rechner und jetzt vor einem Mikro versammelt, weil ich nämlich das zweite Mikro vergessen habe.
Macht nix.
Ey, ich habe immerhin eins dabei.
Wir können auch die ganze Folge so zusammen sprechen, so eins, zwei, drei.
Hallo.
So wie das, wenn man in der Grundschule so bei einem Referat hat man das doch manchmal so. Habt ihr das nicht gemacht?
Nein.
Naja, war cool. War cool
damals. Ja, da ist mir wohl was entgangen.
Mhm. Wie geht's?
Gut, ich bin heute ein bisschen vergesslich, glaube ich.
Macht nichts. Ja? Schauen wir mal, passt ja gut zu so einem Buch, wo es auch um Memory geht und so.
Oh ja.
Und Memories.
Chronologies.
Genau. Aber hast du sonst noch schöne Sachen gelesen? Wir haben jetzt ja länger nicht mehr geredet.
Ja, stimmt. Also, ich habe zuletzt gelesen ein Buch von einem, oh nein, ich bin immer jetzt gerade in so einem bisschen sad Themenkomplexen, aber so ist es. Das ist auch das Leben. Und zwar habe ich ein Buch gelesen von einem Holocaust-Überlebenden, Jorge Semprún oder Semprún oder Georges Semprún. Der kommunistischer Widerstandskämpfer war und in Buchenwald, und der hat ein Buch geschrieben, Der Tote mit meinem Namen. Das ist nämlich so eine irre Geschichte, dass der eben in Buchenwald ist, und dann gibt es so eine Anfrage aus Berlin, wo er quasi verblieben ist, und meistens ist, wenn so eine Anfrage kommt, ist das ein Zeichen dafür, dass die dich halt umbringen wollen, und dann suchen sie seine kommunistischen Freunde einen sogenannten Muselmann, also einen Menschen, der eigentlich am Sterben ist, damit er quasi Identität mit dem tauschen kann. Mhm. Ja. Und dann geht es so ein bisschen darum. Es spielt alles an einem in 24 Stunden. Ja. Mhm. Aber kann ich sehr empfehlen, ja, und war auch so sehr eigen geschrieben. Also so, der fächert dann schon so eine ganze, natürlich nicht nur diese 24 Stunden, sondern ganz viel auf. Und ja, fand ich sehr eindrücklich. Hat mir gut gefallen, wie gut einem sowas halt gefallen kann. Und du?
Ja, ich habe gerade überlegt, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe aber auch sehr viel gestrickt in letzter Zeit, was ja immer mit der Lesezeit am Abend leider kollidiert. Da kann man nicht gleichzeitig Audiobook, könnte man hören, das stimmt. Aber habe ich irgendwie auch nicht gemacht, deswegen. Aber, was lachst du?
Ja, ich lache, weil ich mache nur so. Und du weißt schon, was ich sagen wollte. Ja, gut.
Ja, Cheek to Cheek, da spürt man, da ist halt der Gedanke auch mal hier über.
Popopathie.
Ja, genau. Ich habe was gelesen, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Ist so ein ganz kleines Büchlein, ein Zine gewesen von einem gewissen Herr Goethe.
Kenne ich nicht.
Kennt man kaum. Ich habe tatsächlich Die Leiden des jungen Werther gelesen, das erste Mal in meinem Leben.
Als Zine?
Nein, actual Reklambuch.
Besser. Oh,
nee, weil ich hatte das irgendwie noch da, und dann dachte ich mir, das ist halt so ein bisschen, man weiß schon, was Sache ist. Man muss es eigentlich nicht mehr lesen jetzt, weil, also weißt du so, ich finde zum Beispiel, wenn man bis heute nicht Harry Potter gelesen hat, muss man auch nicht mehr Harry Potter lesen, weil man kennt es einfach schon, und dieses gleiche Gefühl hatte ich halt auch, und dann habe ich es, aber irgendwie ist es mir so in die Hände gefallen, und dann war ich so, komm, dieses Heftchen, das lese ich jetzt mal weg.
Und?
Wie viele Sterne? Ich muss ja gestehen, ich mag ja Goethe sehr. Fabienne rollt mit den Augen.
Nein, ich reiße
du
sie auf.
Du reißt die Augen auf.
Kling. Stimmt, du hast auch Wahlverwandtschaften gelesen, gell?
Ja, und Wilhelm Meister 1 und 2 und so. Ich finde irgendwie... Ich find's
Part
irgendwie,
1 and 2.
Genau. Ich finde es irgendwie geil, aber das fand ich jetzt, ja, ist jetzt nicht das, was ich jetzt am krassesten fand von ihm. Aber ich verstehe, dass das halt auch in der Schule so viel, also es haben halt irgendwie immer alle in der Schule gelesen, aber wir irgendwie nicht. Und deswegen hatte ich da noch eine Rechnung offen und jetzt weiß ich es auch. What the fuss is about sozusagen. Aber es ist halt auch, wird halt wahrscheinlich auch gelesen, weil es kurz ist und jugendliche Thematik hat.
Ja.
Aber
he dies.
Yes. Ja. Habe ich mal wieder sowas gelesen. Mhm. Und ich glaube, demnächst möchte ich auch Faust nochmal lesen.
Aha.
Habe ich auch das letzte Mal so als Schülerin halt gelesen.
Oh, of course.
Ja.
Habe nun, ach, Juristerei.
Genau.
Ich kann von Goethe auch immer nur so walle, manche Strecke. Den Zauberlehrling musstet ihr denn auch auswendig lernen?
Mein Papa kann den auswendig tatsächlich, ja. Aber ich, wir nicht.
Ich kann nur die erste Strophe
oder
noch.
Vielleicht mussten wir es auch nicht, habe mich da gedrückt, weil ich, den fand ich irgendwie immer blöd.
Ja, der ist auch blöd. Walle, ja, manche also, Strecke,
ja, genau
das so. Zum Zwecke, sorry, aber da hast du dir nicht so viel Mühe
ich
gegeben.
Glaub, das ist auch sowas, wo so PädagogInnen denken, das catcht die jungen Leute, so mit Zauberei und ich war immer so, nee.
No.
Was war dein Lieblingsgedicht, was du in der Schule lernen musstest? Ich habe einen strong favorite.
Ich habe gar keinen favorite, ich habe auch alles vergessen, außer Zauberlehrling.
Nee, ich muss sagen, ich bin Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland Ultra. Ich liebe das. Aber hast du das nicht? Nee, du warst ja in Österreich. Da gab es nichts mit dem Havelland zu tun.
Havelland?
Nee,
what
aber
is it?
Das musste ich irgendwie dreimal oder so lernen, weil auch irgendwie jede Deutschlehrerin wieder mit dem kam. Und ich war alle immer so, oh nee. Und ich so, yes, die Birne, der Birnbaum. Ein Birnbaum in seinem Garten stand, Leute. Kennst du echt nicht?
Nein, sag so mal, kannst du es noch?
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und in der goldenen Herbsteszeit, wenn die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's mittags vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Le Dirn, komm mal rüber, ich hab ne Birn, oder so. Und dann geht's immer so weiter und dann stirbt der. Und dann nimmt er aber eine Birne mit ins Grab und dann wächst aus seinem Grab wieder ein Birnbaum raus. Und sein Sohn hält eigentlich den actual OG-Birnbaum abgesperrt, aber in dem Friedhof ist dann wieder ein Birnbaum. Und dann können die Kinder da wieder Birnen essen. So spendet das Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
Oh.
Irgendwie hat mich mega abgeholt als Kind. Ja.
Circle of life.
So. Birnen.
Birne of life. Okay.
Kleiner Exkurs.
Ja, sehr schön.
Anyway.
And now to something completely different.
Aber echt. Wir sprechen heute über ein, findest du, man kann sagen, es ist ein Favorite?
Ja, doch.
Oder ein Classic in unserer Konstellation?
Indeed.
Genau, wir besprechen heute ein Buch, was ich dir, glaube ich, mal empfohlen habe, kann das
sein?
Ja. Und zwar heißt es auf Deutsch In Wasser geschrieben und auf Englisch The Chronology of Water von Lydia Yuknovich, einer amerikanischen Autorin. Ich habe auch nochmal, ich fand interessant, es ist schon 2011 rausgekommen in den USA und erst 2024 ist die Übersetzung erschienen. Das ist ja für mich schon gar nicht so häufig, dass Sachen dann, also entweder die schlagen halt gleich ein oder gar
aber
nie.
Aber weißt du warum?
Wegen der Filmankündigung.
Ja,
genau,
bin ich
weil
mir sicher.
Vor kurzem, ja, war der 2024 schon in der Mache? Also, wenn es da schon erschienen ist.
Glaube ich schon.
Glaubst du schon?
Ja.
Naja, auf jeden Fall dieses Jahr und letztes Jahr auch. Also, ich glaube, der hatte den Filmstart 2025 in den USA. Lief der Film The Chronology of Water auch als Regiedebüt von Kristen Stewart. Und wir haben den auch vor kurzem im Kino angeschaut. Können wir ja vielleicht auch noch ein paar Worte drüber verlieren? Und das hat uns dazu bewogen, doch nochmal dieses Buch anzuschauen. Oder?
Mhm.
Weil ich glaube, ich habe es als das erste Mal gelesen, auch schon so vor 10 Jahren. Du?
Nee, ich glaube, ich habe es erst gelesen, als du es mir empfohlen hattest und es ist noch nicht so
aber
lange
das ist auch
her.
Schon
aber
so 7 Jahre oder so, das wird auch schon vor der Pandemie gewesen sein.
Nee.
Nee?
Mm-mm. Das war danach. Okay. Oder währenddessen vielleicht.
Okay,
aber,
ja, dann so 5, 6 Jahre. Genau, auf 2024, sage ich noch der Vollständigkeit halber, ist es dann auch in Anführungszeichen nur als Taschenbuch beim BTB Verlag bzw. Penguin erschienen. Das Deutsche übersetzt von Claudia Max. So, wie immer sage ich ein bisschen was über Lydia Yuknovich, aber wie nicht immer überschneidet sich das schon ein bisschen mit der Handlung des Buchs, weil es handelt sich um ein Memoir, beziehungsweise, weiß ich nicht, kann man noch drüber reden, Creative Nonfiction, Autobiografie. Deswegen ist vieles sozusagen, was ich jetzt Biografisches sage, dann auch Teil der Handlung des Buchs. Also Lydia Yuknovich wurde 1963 geboren als Lydia Yuckman. interessanterweise. Ah. Ja, oder Yukman, weiß ich nicht. Genau, in San Francisco in Kalifornien. Und heute ist sie Professorin oder Lehrende an der University of Oregon, wo sie kreatives Schreiben unterrichtet und auch Literaturwissenschaft und Women's Studies. Und auch eigentlich immer, wenn man recherchiert, kommt auch als Satz in ihrer Biografie auch auf dem Buchrücken und so, da steht immer, she's a very good swimmer. Gute Schwimmerin. Das finde ich irgendwie auch nett, wenn nicht nur so berufliche Sachen aufgezählt werden. Ich habe mir noch gedacht, es wäre doch irgendwie schön, wenn bei jedem Mensch irgendwie noch ein Hobby oder eine Fertigkeit dabei stehen würde.
Fabienne. She makes fantastic banana bread.
Ja, genau, irgend sowas. Aber bei ihr ist es ja so, dass diese sehr guten Schwimmfertigkeiten ja auch was mit dem Buch zu tun haben. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch generell immer dabei steht. Interessanterweise hat sie für die eine Kurzgeschichte mit dem Titel The Chronology of Water mal einen Preis gewonnen, aus dem dann quasi erstens dieses Buch entstanden ist und was auch so ein bisschen Start ihrer professionellen Karriere als Schriftstellerin war. Und das Buch, das wir heute besprechen, The Chronology of Water, hat auch ein paar Preise bekommen, allerdings jetzt keine so, sag ich mal, von der ja, Top-Tier-Literaturpreise, aber halt schon so ein paar andere Auszeichnungen. Zum Beispiel hat es 2012 den Penn Center Creative Nonfiction Award bekommen und genau auch The Oregonian, was halt eine Zeitung in Oregon ist, hat das so one of the best books of the year. Also irgendwie ist es schon so direkt gut angekommen, aber eher so ein bisschen in so independent Indie-Kreisen, was sich auch so ein bisschen in der Publication History niederschlägt. Also sie hatte auch ein bisschen Probleme, jetzt einen großen Verlag zu finden. Hawthorne Books ist ja auch ein independent Verlag. Und gleichzeitig hat das Buch aber schon, als es rauskam, so eine große Fangemeinde. Also gerade so Frauen haben sehr stark darauf angesprochen. Und es hat so ein großes Gefolgschaft quasi kreiert. Also irgendwie finde ich das ganz interessant, so wie das auch auseinanderklaffen kann. Genau, und trotzdem wurde es erst 2024 ins Deutsche übersetzt, obwohl es in den USA in gewissen Kreisen halt schon sehr gut ankam. Es ist aber nicht ihr erstes Buch. Sie hat noch mehrere weitere Romane, eine Kurzgeschichtensammlung und auch einen TED-Talk, der dann als Buch herausgekommen ist, veröffentlicht. Auch einen anderen Roman, der heißt Dora, a Head Case. Da geht es um die Dora, die auch in den Freud Texten vorkommt, habe ich auch gelesen übrigens, auch ganz interessant. Und The Book of Joan ist, glaube ich, so ihr bekanntestes Buch gewesen, ist eher so in Richtung Science Fiction. Also ich finde es beeindruckend, dass sie in sehr vielen verschiedenen Genres auch unterwegs ist. Genau, und auf YouTube kann man auch den TED-Talk The Beauty of Being a Misfit anschauen. Der ist auch
so schön.
Sweet, genau. Da geht es auch viel um die gleichen Themen, um die es auch im Buch heute geht. Deswegen keine Spoilers. Was ich auch noch herausgefunden habe, was ich cool finde, sie hat 2025 eine weitere Autobiografie oder ein weiterer Creative Nonfiction Memoir rausgebracht namens Reading the Waves. Also das Wasserthema ist immer noch da und das erscheint 2026 auch auf Deutsch. Für alle Fans können sich das schon mal vormerken. Also jetzt nochmal die Handlung, weil wie gesagt, das ist, überschneidet sich mit der Biografie von Lydia Juknowitsch. Ich sage gleich mal vorweg, das Buch ist zwar ein Memoir, ist aber nicht chronologisch angelegt und ist auch ein Buch, was so relativ offen sagt, dass es sozusagen mit dem Genre Memoir oder Autobiografie hadert und auch mit dem Thema Chronologie, obwohl Chronologie im Titel steht. Ich dachte mir, ich lese da mal kurz was vor, weil praktischerweise wird es auch gleich am Anfang gesagt, worauf man sich einlässt. Also vielleicht nochmal kurz weg, es steigt ein mit der Todgeburt ihrer Tochter, also ihres ersten Kindes. Und das ist so ein bisschen eigentlich die Mitte der Zeitspanne, die erzählt wird in dem Buch. Also sie erzählt von ihrer Kindheit bis, würde ich mal sagen, bis zu ihrer zweiten Ehe, also bis sie ihren zweiten Mann heiratet, oder ist es schon der dritte? Den dritten Mann heiratet, was wahrscheinlich so Anfang, Mitte 30 ist. Genau, und die Geburt ihrer Tochter ist eben so ungefähr in der Mitte. Das heißt, es springt dann immer ja, vor und zurück, hin und her. Und ein paar Seiten weiter sagt sie dann eben, I thought about starting this book with my childhood, the beginning of my life. But that's not how I remember it. I remember things in retinal flashes, without order. Your life doesn't happen in any kind of order. Events don't have cause and effect relationships the way you wish they did. It's all a series of fragments and repetitions and pattern formations. Language and water have this in common. All the events of my life swim in and out between each other, without chronology, like in dreams. So if I'm thinking of a memory of a relationship or one about riding a bike or about my love for literature and art, or when I first touched my lips to alcohol or how much I adored my sister or the day my father first touched me, there's no linear sense. Language is a metaphor for experience. It's as arbitrary as the mass of chaotic images we call memory, but we can put it into lines to narrativize over fear. Genau, also somit sozusagen das Mission Statement. Es gibt Erinnerungen und es gibt Themen und es gibt Sprünge und es gibt Fragmente und all das ist irgendwie das Leben, das hier so niedergeschrieben wird. Ich habe auch in einer Rezension gelesen, dass eine Person gesagt hat, Juknowitsch is a memoirist who doesn't believe in memory or chronology. Was natürlich praktisch ist für so eine Autobiografie. Ich zähle mal kurz so ein bisschen auf, was die Themen sind. Wir können dann ja mal gucken, über was wir noch so im Detail reden. Also wie schon gesagt, es beginnt mit der Todgeburt ihrer Tochter. Ein anderes Thema, was auch gerade in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, schon angeschnitten wird, ist so, dass sie als Kind sexuell von ihrem Vater misshandelt wurde und auch körperlich misshandelt wurde. Dass ihre Mutter dem Ganzen irgendwie, naja, nicht zugeschaut, aber dass sie das toleriert hat, ohne einzuschreiten, die sehr apathisch war und auch alkoholkrank war. Lydia Juknowitsch war auch als Jugendliche sehr gute Schwimmerin und auch auf einem sehr guten Weg, ja, eine professionelle, vielleicht sogar olympische Schwimmerin zu werden. Hat auch kurz ein Schwimmstipendium an einer Universität bekommen, das sie dann aber verloren hat, weil sie ja drogensüchtig und alkoholsüchtig geworden ist. Es geht auch sehr viel um Sex und um, ich würde es irgendwie so reckless sexual behavior nennen, also ja, müssen wir wahrscheinlich später nochmal drüber sprechen, mit Frauen und Männern. Genau, und dann gibt es eben diese Schwangerschaft und den Verlust ihrer Tochter, eine erste Ehe, eine zweite Ehe, eine dritte Ehe. Was auch dann eine interessante Episode ist, dass sie irgendwann an die University of Oregon kommt, wo sie zum Schreiben kommt und ich finde, man muss auch sagen, ins Schreiben reinschlittert, weil eine Freundin sie eigentlich mitschleift in einen Schreibworkshop mit Ken Kesey. Und das ist der, der One Flew Over the Cuckoo's Nest geschrieben hat, der da sozusagen ein Seminar geleitet hat und einen kollaborativen Roman mit seinen Studierenden geschrieben hat. So ist sie zum Schreiben gekommen. Darum geht es auch und ja, am Ende geht es noch darum, wie sie ihren dritten Mann eben kennenlernt, mit ihm nochmal einen Sohn hat und ja, so ein bisschen in diesem bisschen eine Heilung erfährt, auch auf diese, durch die Familie und in der Familie. Ja, das ist die Kurzzusammenfassung. Wie findest du, habe ich es gemacht, Fabi?
Sehr gut. Ich finde es auch gut, dass du es so über Themen gemacht hast. Das hatten wir jetzt noch nicht.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, findest du, man sollte Bücher, die nicht linear geschrieben sind, okay, da gibt es viele, aber die dann sozusagen das auch sehr, sehr mit einer sehr starken Intention und Absicht machen, dann sozusagen gewaltvoll auseinanderklamüsern und chronologisch ordnen und dann chronologisch erzählen, habe ich mich gefragt. Ich weiß nicht. Ja. Es hat sich irgendwie so ein bisschen falsch angefühlt, ja. Wenn ich jetzt alles genau, also wenn ich jetzt versucht hätte, einen Zeitstrahl von Lydia Juknowitschs Leben aus diesem Buch rauszufiltern.
Ja. Und gleichzeitig finde ich aber, es ist ja schon interessant, weil es ist jetzt auch nicht so ein Buch, wo man total lost ist oder so. Nee. Also man findet sich schon immer wieder und die Kapitel für sich haben so immer mal wieder so eine minimale Chronologie, aber ich glaube eben so dieses, sie greift dann oder erzählt dann Sachen nochmal, aber halt mit so einer zusätzlichen Info oder so, ja. Also was ich euch vorhin nicht gesagt habe, war, da hatte ich eigentlich schon meinen dritten Mann kennengelernt und der hat mich da jeden Tag dort und da hingefahren und solche Sachen, ja. Also dass sie dann eben so dieses Wiederholen und Sachen dann nochmal mit so einer zusätzlichen Info oder aus einer anderen Perspektive nochmal zu erzählen, ja. Und dann ist es halt aber auch, und ich glaube so das Thema Wiederholung, das spricht sie ja da auch am Anfang an, ist sehr präsent halt auch so durch dieses Thema, glaube ich, von Sucht und auch so durch ihr Verhalten, dass es ja schon immer wieder so diese Exzesse wiederholt werden. Also gerade diese zweite Ehe mit diesem Typen, der selber Künstler ist, ich glaube Poet und auch Maler, da schreibt sie ja selber, das ist alles wie so a blur oder so, ja. Also da gibt es auch nicht so eine klare Chronologie, sondern das ist wie so eine 11 Jahre, die so zusammengesmashed werden, also in die auch sehr eigen erzählt werden. Ja.
Ja, genau. Ich finde auch, also wenn man so hört, ja, wir haben so weibliches Schreiben und wir haben Nichtlinearität und wir haben irgendwie Trauma und Wasser und so. Ich finde, man denkt auch erstmal so, oh, es ist anstrengend. Oder auch, also einfach nicht anstrengend so, ja, einmal von der Thematik vielleicht anstrengend, aber auch man erwartet, es wird schwer, sich zu orientieren in dem Plot und auch in der Person oder in dem Subjekt, was da erzählt wird. Aber ich finde, das ist nicht so. Also es ist vielleicht so vorweg als Entwarnung. Ich finde es nicht ein easy read, aber ein sehr, ja, nicht einfach, aber auch nicht schwer. Also irgendwie ja, so
klar dann in dem, ja, doch
es ist dann
auch.
Doch klar, genau. Ja.
Als Leserin ist man orientiert die ganze Zeit, ja, eigentlich.
Außer, ja, einmal, das muss ich dich dann später noch fragen, weil, aha, ich habe es damals nicht kapiert und immer noch nicht kapiert, aber egal, kommen wir später noch dazu. Mhm. Ja, was ich vielleicht auch noch dich fragen wollte, ich weiß nicht, ob das die beste Einstiegsfrage ever ist, aber ich habe halt so ein bisschen dran gedacht, als ich jünger war, habe ich eigentlich ganz gerne so Suchterzählungen gelesen. Und es gibt ja auch durchaus welche, die in der Literaturgeschichte halt gut verankert sind.
Wir Kinder vom Bahnhof zu.
Nee, ja, nee, das auch stimmt. Aber nee, ja, ich meinte jetzt eher so, zum Beispiel habe ich ganz gerne William S. Burroughs gelesen. Ah. Ja, oder auch Kerouac, aber auch Augustine Burroughs habe ich mal gelesen. Das war dieser Running with Scissors, wo es auch den Film gibt mit, ich glaube, Gwyneth Paltrow. Naja, also auf jeden Fall, ich finde, es ist ja schon ein Genre an sich so. Und das lese ich jetzt heute aber gar nicht mehr gerne, weil es dann irgendwie hat man es dann auch gelesen. Es geht auch sehr viel um Sucht und um Heilung, aber ich finde, würdest du sagen, es ist so ein Addiction-Plot? Weil ich finde, es ist sehr anders wie diese, also was es nämlich einerseits, finde ich, nicht tut, ist, dass es nicht romantisiert den Rausch so sehr. Das gibt es ja manchmal, dass dann Kunst darauf aufgebaut wird, dass die Wahrnehmung im Rausch verändert ist. Und dann liest man quasi, wie die Person vielleicht die Welt wahrnimmt, wenn sie total gerade im Rausch ist. Und dann ist das alles ganz experimentell und toll. Und ich finde, das macht es nicht, aus meiner Sicht zumindest, was ich gut finde. Also es wird schon thematisiert. Das finde ich jetzt auch komisch, wenn es irgendwie dann nicht thematisiert ist, wenn es passiert ist. Aber also es ist dahingehend für mich kein so ein typischer Suchtplot. Und was es auch nicht macht, ist, dass es halt nur, also dass der ganze Handlungsbogen sozusagen ist, wie ich süchtig wurde und wie ich davon wegkam.
Ja, genau, voll.
Also diese zwei Sachen kommen irgendwie vor, aber die sind nicht Fokus dieser Suchterzählung. Und das fand ich irgendwie dadurch anders und mal für mich dann immer noch total interessant, nochmal zu lesen.
Aber ich glaube, sie thematisiert das auch an einer Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie eben sagt, ja, das ist jetzt kein Addiction Memoir oder genau, so dieses, wie ich glorreich aus meine Sucht überkam. Glaube ich, also ich finde, es ist ja schon sehr interessant, weil sie enttäuscht unter Anführungszeichen, also im Sinne von entspricht nicht unseren Erwartungen, gar nicht, dass man enttäuscht ist, sondern sie erfüllt gewisse Erwartungen eben nicht. Einerseits, was dieses Addiction-Plot oder auch so How I Overcame My Addiction betrifft, aber auch nicht so dieses Trauma-Plot. Also das spielt natürlich eine total große Rolle, aber wir wissen ja von Anfang an auch, was mit ihr los ist, also bei das Trauma-Plot, da geht es ja immer auch so darum, dass man so in allen Details dann erfährt, was da jetzt passiert ist. Und das ist ja, was eben auch so diesen Inzest des Vaters betrifft, erzählt es ja nicht viel. Also man kriegt schon mit, aber es geht ja überhaupt nicht in Details. Und auch da gibt es ja nicht so, ja, wie ich geheilt wurde oder so. Und aber auch nicht, ich finde, es ist auch interessant, also es erklärt auch nicht alles. Also natürlich versteht man, okay, ihr Verhalten und auch, sie sagt ja auch so, dass sie so ihren Körper sozusagen einerseits in die Sucht wirft, aber eben auch in dieses Sexuelle, dass sie halt so keine andere Ausdrucksmöglichkeit hat, mit dem umzugehen oder dass das halt ihre Art ist, damit umzugehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, also es ist in keinem dieser Genres oder Plots eben reduzierend darauf. Ja. Und das finde ich schon sehr besonders.
Ja. Weil ich war aus dem Grund irgendwie auch so ein bisschen nervös, das jetzt nochmal zu lesen, weil ich eben, wie gesagt, ich habe es vor relativ langer Zeit gelesen und einfach so gemerkt habe, dass sowas würde ich jetzt heutzutage nicht mehr lesen. Irgendwie so, genau, Addiction Memoirs oder, ja, und dann dachte ich so, oh nee, irgendwie, ich wollte nicht, dass ich das Buch dann nicht mehr mag, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und dann war ich erleichtert, weil ich mich eben an die Details, ich wusste noch die Themen, aber ich wusste nicht mehr ganz genau, wie das alles verarbeitet hat. Und dann war ich positiv überrascht nochmal davon, dass es irgendwie das alles macht, aber genau, ohne sich darauf zu, nur eine Sache zu sein. Vielleicht ist das, was man sagen kann. Du hast gerade angesprochen, wolltest du was noch zu dem Thema sagen?
Ja, also dazu nur kurz, in der englischen Ausgabe ist am Ende noch so ein Interview mit ihr abgedruckt. Und da finde ich interessant, da geht es eben auch an einer Stelle um den Inzest. Und dann erzählt sie, also Lydia Juknowitsch erzählt, dass sie eine der ersten Versionen, glaube ich, entweder von der Kurzgeschichte oder dieses Buchs, das sie abgegeben hat oder das sie in einem Schreibworkshop besprochen hat. Und dann hat sie so als Rückmeldung bekommen, oh Gott, so der Incest-Plot, das ist schon so passé, das interessiert keine Sau mehr, so das ist ausgelutscht. Und dass sie so dann erstmal rausgehen musste und so im Klo geweint hat, weil es natürlich extrem brutal ist. Und dass sie aber auch gemerkt hat, ja, das stimmt auch auf eine Art. Und ich finde das schon auch immer wieder so interessant, dass sie eben, glaube ich, sehr bewusst sich dessen ist, was so die Erwartungen sind, was auch, das kommt wieder so auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast, dass sie auch sehr sich dessen bewusst ist, was wird auch so vermarktet, also was ist vermarktbar. Mhm. Und sie dann auch in dem Interview sagt, ja, es gibt halt so eine gewisse Art von Erwartung auch des kapitalistischen Buchmarkts, was so marketable Stories sind. Und genau sowas wollte sie eben nicht schreiben. Und das finde ich ist auf vielen Ebenen, glaube ich, so eine, also abgesehen davon, von diesem Zitat, das du vorgelesen hast, dass es für sie ja auch darum geht, so das abzubilden, wie sich das immer noch in ihrer Realität oder in ihrer eben Wahrnehmung widerspiegelt, dass es eben nicht linear ist und nicht so dieses saubere, ja, so am Anfang war ich süchtig und dann habe ich das irgendwie geschafft und jetzt ist das alles vorbei, dass sie ja das bewusst ja auch will, aber ich glaube, es auch eine sehr bewusste Entscheidung ist gegen gewisse Plots, die halt einfach so konsumiert werden können und die sich gut verkaufen, so.
Ja. Und ich meine, sie reiht sich halt auch sehr stark ein in, glaube ich, in so einen Zeitgeist, aber auch in Vorbilder oder in weibliches Schreiben, was sie halt selber konsumiert und was sie toll findet. Also ich glaube, das ist ein bisschen so, ich will nicht marketable sein, aber eigentlich will sie schon zu so einer Tradition dazugehören, die aber halt nicht so die Mainstream ist, sondern die coolen Girls. So
ja, Kathy Acker zum Beispiel. Kathy Acker und so weiter,
ja, genau. Naja, aber was ich auch noch gelesen habe in einer Rezension war, dass also über das Buch gesagt wurde oder geschrieben wurde, it shows the lived experience of a girl woman with a body. Und fand ich ganz interessant, vielleicht so dieses Thema Körper und auch so Verwundbarkeit. Also ich habe so ein bisschen überlegt, ich finde es immer interessant, über den Körper in der Literatur nachzudenken und gleichzeitig finde ich es auch schwierig, weil ich finde immer, Körper irgendwie tritt nur dann, weil der Körper ist ja natürlich immer da, wenn ein Mensch da ist, aber es wird einem nur so bewusst, dass der Körper eine Rolle spielt, wenn es um Sex, Sport oder Schmerz geht. Also, oder? Man kann den bewegen, man kann ihm Pleasure zufügen oder man kann ihn kaputt machen, den Körper. Und trotzdem ist es ja sonst, ist er sonst auch immer da, aber diese drei Sachen, die man halt so sozusagen machen kann, wo der Körper sehr besonders in Erscheinung tritt, werden in diesem Buch halt sehr stark auch behandelt. Würdest du sagen, das stimmt, dass es halt, dass der Körper da präsenter ist als jetzt in anderen Memoirs vielleicht oder in anderem weiblichen Schreiben oder auch, ich habe auch überlegt, ist das ein Buch, was schockierend ist? Findest du es so arg?
Also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, es stimmt so dieses, der Körper ist in der Literatur selten so präsent. Und das hat, glaube ich, natürlich mit dem Medium Sprache zu tun, weil halt sozusagen der Körper da jetzt nicht unmittelbar sichtbar ist, einfach auf eine Art. Und weil ja alles so, ich gehe oder was auch immer, es ist
also ich sitze da und denke.
Ja, genau. Dann, das ist natürlich auch eine körperliche Handlung, aber wird dann halt nicht so wahrgenommen. Ja. Also man ist schon natürlich so sehr im Kopf oder in the head of the person auf eine Art, also weil wir vorhin Kathy Acker genannt haben oder sie ja auch die als so eine ihrer Idole, glaube ich, kann man sagen, nennt. Und ich finde, im Vergleich zu Literatur von Kathy Acker ist das hier nicht so schockierend.
Nix.
Ja, wirklich so. Aber eben ist es schon diese sehr starke Körperlichkeit natürlich durch das Schwimmen erstmal und auch so diese, es ist ja so eine Körperlichkeit, das beschreibt sie ja auch immer wieder, dass ihr Körper selber ja auch nach so heteronormativen, so Weiblichkeitsnormen oder Idealen außergewöhnlich ist. Also sie ist sehr groß, sie hat diesen Swimmer-Build, sie ist ja auch sozusagen jetzt nicht so diese zarte, durchsichtige Weiblichkeit oder so, die so leidet, sondern da diese Körperlichkeit hat was so sehr Starkes. Ich glaube, sie hat mehrmals so dieses, sie schmeißt ihren Körper in was rein, ja, sie schmeißt ihren Körper in die Sucht oder in den Sex oder in so Begegnungen und das hat so eine sehr eigene Stärke. So. Mhm. Und das finde ich, darin ist ja nochmal auch was Besonderes. Also ich wollte auch sagen, so die Körper werden immer nur dann beschrieben, wenn sie irgendwie aus der Norm fallen. Mhm. Ja, das ist ja das andere. Mhm. So, wenn es halt eben Körper sind, die jetzt irgendwie außergewöhnlich sind. Und das hat das Buch schon sehr stark. Und ich finde dann aber in den Beschreibungen auch so dieser Sucht, ja auch so der Sexualität, finde ich jetzt zum Beispiel anders als beim Film, fand ich das jetzt eben sehr... Also nicht, also auch so, weil ich finde schockierend, das kann ja auch manchmal so was Reißerisches sein. Mhm. Weißt du, so schockieren wollen, um so, oh, ich schreibe jetzt so ganz was Krasses. Mhm. Und es hat so eine, so was Unaufgeregtes und Menschliches dabei, finde ich immer. Und ich glaube, das hat sehr viel mit ihrem Ton zu tun. Also ich finde, man spürt sie so krass in diesem Buch. Sie als Person und in ihrer Haltung, sich selber und ihrer eigenen Geschichte gegenüber und das ist, finde ich, so sehr besonders, ja. Und das macht es für mich, also ich habe nie so das Gefühl, dass sie mich als Leserin jetzt so brüskieren will oder mich irgendwas aussetzen will, halt nur so, schau, wie hart ich bin oder so, weißt du, so gar nicht. Sondern es kommt aus so einer sehr menschlichen, also liebenswerten, also was heißt liebenswert, also es kommt aus so einer sehr menschlichen und auch so, finde ich, humorvollen Ecke. Es hört sich jetzt vielleicht so komisch an, aber die hat schon so einen eigenen Witz, finde ich, ja, so.
Ja, ich finde, manchmal ist es ein bisschen, also nicht störend oder so, aber ich finde gerade, was ja sehr oft thematisiert ist, so ihre eigene Erregtheit. Keine Ahnung. Und es ist dann auch oft so in Szenen, wo es eigentlich gerade nicht um Sex geht, wo sie dann halt so irgendwie, keine Ahnung, mein...
I was dripping all over the floor.
Ja, oder genau. So. Oder so, my seat was so wet oder so, keine Ahnung. Und da ist man so ein bisschen so, huch. Und genau, also da finde ich, hat es schon so ein reißerischen oder so ein, es ist auch lustig dann, auf, wie du sagst, weil es unerwartet ist. Ich möchte auch kurz was vorlesen, weil das ist auch die Frage, die ich dann gleich noch an dich habe, weil es ist auch so, dass sie, nochmal zum Thema Kathy Acker, die sehr toll findet, ich glaube intellektuell, aber auch sexuell, vielleicht so als Beispiel auch, wie manchmal die shocking Sachen auch passieren. Es ist so ein Dinner, wo sie neben Kathy Acker sitzt und so total sich freut und so. Dann kommt irgendwann das. The night after we swam together at the Best Western. Ach so, ja, sie sind dann noch im Hotelpool zusammen schwimmen gewesen. The night after we swam together at the Best Western, after her jammed to the walls, packed reading, after the take, the rider out to a bar so people can drool on her and crowd her into claustrophobic hell, at approximately 4:23 a.m., I think you know what happened. I got the mother-loving juice spanked out of my pussy until the bed flooded. Und dann kommen halt noch so ein paar andere Sachen. Dann kommt irgendwie Kathy died in 1997 und so weiter. Sometimes in my head she is the good mother, he's the good father, me swimming in words. Also ich finde, es ist so, warum ich das vorlese, ist erstens, es ist so ein bisschen diese Surprise sexuellen expliziten Sachen, die manchmal so eingestreut werden, die, finde ich, sind schon ein bisschen schockierend manchmal. Mhm. Und was halt auch dann hier wieder krass vermischt wird, ist so dieses Sexuelle mit dem Mutter-Vater-Ding, was ja auch ihr sozusagen angetan wurde, dass das vermischt wird, was eigentlich nicht vermischt sein sollte, dadurch, dass ihr Vater sie eben misshandelt hat. Und gleichzeitig macht sie das dann aber heute halt trotzdem. Ja, und halt auch das Schwimmen und das Schreiben und... Ich finde es nur so ein Beispiel davon, was halt hier irgendwie oft passiert, dass irgendwie Wasser, Körper, Schreiben, Denken, Sex, Mutter, Vater, Leben, Tod, Geburt, ist irgendwie immer so ist irgendwie immer so ein, so ein slippery ball, der da irgendwie so hin und her gespielt wird.
Ja.
Und was ich fragen wollte, weil es geht ja da um Kathy Acker und dann gibt es davor ein ganzes Kapitel und ich finde, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es selten passiert, dass man in dem Buch jetzt nicht genau weiß, wer was passiert und so, aber ich finde, es gibt ja einmal diese Szene, when I was 26, a big time academic came to give a talk at the University of Oregon. Und dann sind so sehr explizite BDSM-Sex-Szenen und man weiß aber nicht, wer es ist. Und danach geht es über Kathy Acker weiter und ich finde, das ist so offen. War das jetzt Kathy Acker? Oder
nee, glaube ich nicht.
Aber ich finde, man weiß es nicht, weil ich finde auch hier, in dem, was ich gerade vorgelesen habe, wird ja auch eigentlich nicht gesagt, dass es Kathy Acker war. Weil es ist ja, I got the mother-loving juice spanked out of my pussy. Also weißt du, ich finde, an der Stelle ist so ein bisschen... Ja, ist egal, ich glaube, man kann es nicht rausfinden. Okay, ich dachte, vielleicht habe ich es nur wieder nicht gecheckt und du warst so, nee, ganz klar. Es ist auf jeden Fall irgendeine Frau, die in New York wohnt, die ein so high up in the academic echelons, bla bla bla. Und danach und davor geht es halt um Kathy Acker. Aber in dem Kapitel wird kein einziges Mal der Name gesagt. Ja. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, natürlich könnte jemand anderes sein, den man einfach nicht erwähnen will. Aber es könnte auch so ein roundabout way sein, um...
Ja. Aber die Frage ist, warum sollte sie Kathy Acker, wenn sie ja davor und danach die auch sich spanken lässt?
Aber vielleicht und, so ein bisschen for fun, damit man rätseln kann.
Ach so. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube eher, dass es eine Person ist, über die man das nicht das wissen nicht soll. Okay. Ja, oder ja. Wo es nur Insider dann erfahren können. Also, oder wissen so, you know, ja, okay. We don't know, unfortunately. Okay. Aber vielleicht weiß es ja jemand von euch.
Wer genau. Weiß, weil ja, auf genau. Seite 139 gemeint ist. Schreibt es uns mal.
Aber das finde ich, also apropos auch nochmal vielleicht diesem, was du gesagt hast, mit dem das alles so zusammen ist und dass es so ein unerwartetes, weißt du, so, dass sie Vater, Mutter da so verbindet mit diesen auch so BDSM, sagt er, oder dass sie dann ja auch so, ja, ihre Sexualität ja schon dann auch immer wieder zurückbindet eigentlich auf unterschiedliche Arten an diese Inzesterfahrung, mhm. Ja. Und das finde ich halt eben auch dieses Besondere an diesem Buch, oder mich hat es erinnert, es gibt so ein Buch, da habe ich dir auch schon mal erzählt davon, von einer französischen Autorin, Neige Sinot, das auch so ein Non-Fiction-Buch ist, Trauriger Tiger, wo sie auch über ihren jahrelangen Missbrauch durch ihren Stiefvater erzählt und eben auch so erzählt, und das, glaube ich, macht Lidia Juknowitsch hier auch sehr stark, dass diese Erfahrung etwas macht mit dir, also abgesehen von dieser ganzen Traumatisierung und auch so der Dissoziation, dass es etwas in dir weckt, was halt eben auch so dieses absolut Böse ist. Und das ist ja für gerade auch Jungen, die halt missbraucht werden, ist ja oft die Frage im Raum, dass die selber zu Tätern werden. Mhm. Das fand ich in diesem Buch von Neige Sinot so krass, und das ist, finde ich, hier auch nochmal so dieses aufgegriffen, dass es diese Dunkelheit eben gibt, und die gibt es auf eine Art in uns allen, glaube ich, ja. Nur wenn du halt so früh als Kind schon mit dem konfrontiert wirst und in einer Art natürlich auch in so einem Setting konfrontiert wirst, wo es eben um Liebe, Vertrauen, enge Beziehung und eben diese Dunkelheit geht, und das nicht so wegzuschließen oder so zu tun, nee, das gibt's jetzt gar nicht so, sondern dem auf eine Art, ich glaube so, sie macht halt diesen Abgrund total auf, aber nicht eben, indem sie uns diese krassen Szenen schildert. Man versteht sozusagen alles, was da passiert sein muss, ohne wirklich Details zu bekommen. Und ich finde, diese Dunkelheit aber, die übersetzt sich halt eben in ihrem späteren Handeln und macht sie ja auch explizit, dem sich auf eine Art zu stellen und nicht als sowas zu sagen, so von wegen, ja, und das muss ich jetzt überkommen und jetzt bin ich eben geheilt von meinem Trauma oder ich habe meinem Vater auch verziehen oder wie auch immer, ja, sondern das einfach auch als so eine eigene, als so eine Dimension anzuerkennen und diesen Abgrund irgendwie, bewegt sich ja auch immer an diesem Abgrund. Ja. Es gibt so ein Kapitel, das heißt Zombie, und dann sagt sie eben so, Zombieland ist halt so, als sie wirklich heroinsüchtig war, und dann erzählt sie halt so ein bisschen so, also sehr sprunghaft auch alles Mögliche darüber, und dann gibt es eben so diese rauschhaften Erfahrungen, und dann sagt sie aber auch, there were other not cool times, like the time I woke up under an overpass with my face against asphalt in a pool of my own vomit with my pants down round my ankles, or the time I woke up in some blonde and blue-eyed karate guy's bed with leather twine around my neck, or the time I fell from a second-floor balcony and cracked my head, the woman with the latex gloves touching my forehead in the ambulance. Und ich finde dieses, genau wie du sagst, sie romantisiert da auch nichts und macht da aber auch nicht so was Sensationslüsternes draus. Und ich finde gerade in dieser Reduktion ist halt so diese Stärke, und dann halt aber eben auch, wenn du dir dann halt auch vorstellst, krass, also so jedes dieser Momente, wenn ich mir das für sich vorstelle, oder denke ich, wenn ich in der Situation wäre, ich würde aufstehen und mir denken, scheiße, jetzt ist wirklich so, ich bin am Tiefpunkt, weißt du, so, ich bin wirklich am Abgrund, und jetzt muss ich, und dass das halt aber etwas ist, ich glaube, wo sie immer wieder auch hingeht und das immer wieder auch sucht und das aber nicht jetzt so verteidigt oder pathologisiert oder sich so total verurteilt dafür, sondern sie beschreibt es halt einfach. Ja, einfach.
Ja. Ich finde auch, ich musste daran denken, ich habe gestern nämlich nochmal den TED-Talk angehört, und da sagt sie auch einmal so, als so Appell, you can reinvent yourself endlessly. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was da auch immer drin ist und was ich irgendwie auch so schön finde, weil vielleicht geht es in die Richtung von dem, was du gesagt hast, dass es nicht so dieses ist, okay, das und das ist mir passiert, es hat mich traumatisiert und dann am Ende komme ich darüber hinweg und gut ist, sondern es ist irgendwie ein sehr starkes Spiel mit, ja, die Sachen sind immer passiert und ich erfinde mich dann neu, aber die alten, schlimmen Dinge, die bleiben immer bei mir. Und die sind auch immer Teil von mir, aber ich mache dann immer was Neues draus. Und aber auch nicht so total naiv, ne? Man kann alles, you can overcome everything oder so. Es ist halt irgendwie, ja, ich habe auch noch Abgründe und wie du, oder wie Dunkelheit, wie du gesagt hast. Und es bleibt irgendwie immer bei mir, aber ich mache irgendwie immer was Neues draus. Mhm. Und dann manchmal funktioniert es und dann auch wieder nicht, aber macht nichts, dann mache ich wieder was Neues draus. Also das finde ich ist irgendwie so die Hoffnung, was das Buch irgendwie transportiert, trotz der ganzen schlimmen Sachen, die auch passieren.
Ja, das ist genau. Also ich glaube auch so, das ist vielleicht jetzt auch so eine neuere Blick auf eben so Traumageschichten. Also Trauma hört auch nie auf, weil das, was du auch vorhin vorgelesen hattest, dieses poetologische Statement, das ist ja auch voll Trauma. Also bei Trauma ist ja immer so dieses, das ist nie vergangen. Und der Wunsch wäre natürlich immer, ja, jetzt ist man geheilt, jetzt ist man genauso wie bei Addiction. Dann bin ich clean und dann, weißt du, ist es alles vorbei. Aber eben, es ist nie vorbei. Und was mache ich dann damit, ohne dann halt das irgendwie so künstlich überbügeln zu wollen? Ich finde es interessant, sie ist ja jetzt nicht so jemand, die sich so, sag ich mal, so ein bisschen pathetisch da so, meine arme Lebensgeschichte. Und gleichzeitig ist sie auch nicht so, oh, ich bin die Härteste und ich krieg's. Also weißt du, so das zu schaffen, einerseits sozusagen diese Wunden zu zeigen und es auch so eindringlich zu machen und gleichzeitig halt, obwohl sie dann halt eben auch so wirklich so fucked up Sachen macht, ist es nie so, dass man sie so pathologisiert oder so bemitleidet. Also die bleibt so in ihrer Stärke auf eine sehr komische Art oder sehr interessante Art, finde ich. Und das macht das Buch wirklich extrem beeindruckend. Also das so zu schaffen, das so zu navigieren, ja. Also sage ich mal zwischen so, ich bin so hilflos und ohnmächtig und an mich kann gar nichts rankommen. Ja. Aber eigentlich ist sie ist nie hilflos und ohnmächtig, kommt mir vor.
Und ich finde auch, sie ist nie nur eine Sache. Also das meinte ich, glaube ich, auch vorher damit, dass es eben nicht so eine Suchterzählung ist. Es ist aber auch nicht alleine so eine Traumaerzählung. Es ist auch nicht alleine so ein Künstlerroman, so von wegen, wie kam ich zum Schreiben. Ja.
Oder es ist keine
Sportler-Autobiografie, sondern es ist immer, man ist immer mehr noch. Mhm. Selbst als in diesen Phasen, wo sie so wirklich tief in der Sucht drin ist, finde ich, gibt es noch andere Themen, die sie auch beschreibt, ohne das aber auch auszublenden mit der Sucht. Aber es geht da trotzdem dann um Liebe, um Familie, um das Kind, das verstorben ist und so weiter. Also es ist immer so eine Gleichzeitigkeit von ganz vielen Sachen, die sie halt ausmachen. Das fand ich irgendwie schön.
Mhm. Ja. Voll.
Lass mal noch über das Offensichtliche sprechen, das Wasserthema. Weil vielleicht einfach nur für Leute, die es auch nicht gelesen haben. Ne? Also es heißt The Chronology of Water, es geht um eine Schwimmerin, aber es geht natürlich auch noch um ganz viele andere Flüssigkeiten, die passieren.
Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen.
Genau, es geht um Körperflüssigkeiten, es geht um Blut und um Tränen und um andere Juices. Geburt ist ja auch ein Wasserthema. Aber ich finde, es kommen auch so Behältnisse von Wasser viel vor, also Swimmingpool, Badewanne, Seen, Meer. Also auch ihr Vater ertrinkt ja zum Beispiel einmal fast. Oder es gibt diese Szene, die ich auch super eindrücklich fand und weil ich auch sehr seltsam fand, dass die im Film rausgelassen wurde von diesem Kajakunfall.
Ja.
Da geht sie kajaken mit einer Freundin und die freuen sich eigentlich total drauf, aber sie, also Lydia ist high und wird dann einmal in so einen Strudel gezogen und ist dann in ihrem Rausch so, ja, ich lasse jetzt mal das Paddel los.
Ja, also sie ist so, kopfüber sie unter ist Wasser. Kopfüber.
Ja, ja, sie ist unter Wasser und lässt dann noch das Paddel los und ist so ein bisschen, Scheiß drauf, so ein bisschen. Also auch eine, fand ich, total krasse Szene.
Ja.
Die ist auch die ich mir am stärksten, komischerweise, von dem ganzen Buch gemerkt habe. Und sie wird dann eben gerade noch so gerettet. Ja, es geht um Alkohol, ist auch eine Flüssigkeit. Und die ganzen Kapitel, die wir in dem Buch haben, also es gibt einmal so große Segmente sozusagen, die heißen Holding Breath, Under Blue, The Wet, Resuscitations und The Other Side of Drowning. Also da ist auch das Wasser- oder Schwimmthema präsent. Ich habe da keine Frage. Wie fandst du es?
Was ich mich noch so dran erinnert habe und was ich irgendwie sowas so voll Cutes fand, ist so dieses, dass sie eigentlich immer mit den wichtigen Menschen in ihrem Leben schwimmen geht.
Ja.
Und dann auch immer so ein bisschen so drüber redet.
Wie gut die schwimmen.
Ja, genau, voll. Und dass sie so, weißt du, so zum Beispiel dieser Ken Kesey, wie so ein völlig unfähig so immer so rumpaddelt und so. Und dass sie eigentlich wie so einen anderen Blick auch so Menschen hat. Und das ist aber dann überhaupt nicht judgy oder so, sondern es ist wirklich so, Menschen zeigen sich ihr im Wasser. Und da finde ich halt auch so, weil ich finde, dieses Buch ist ja auch eben in diesem ganzen fragmentierten Wiederholung und so, ist es super konstruiert, weil es kommen halt immer wieder so Sachen, eben so diese Themen wieder oder so Aspekte. Und zum Beispiel eben das mit ihrem Vater ist ja so verrückt, weil der ertrinkt fast mal und sie rettet ihn und dann hat er aber so einen Gedächtnisverlust dadurch, weil er halt lange bewusstlos war und dann kommt halt so raus, der kann halt nicht schwimmen. Und umgekehrt, ihre Mutter, die hat als Kind schon, die hat so einen, glaube ich, ein kürzeres Bein und wurde halt als Kind voll viel operiert und hinkt auch. Und da gibt es auch so eine Szene, wo sie schildert, dass sie mit ihrer Mutter schwimmen geht und dass ihre Mutter auf einmal so diese Schwere, die sie halt an Land hat, im Wasser ablegen kann. Also das fand ich so sehr besonders, dieses Menschen, die sich im Wasser zeigen und wie die sich zeigen und dass sie da so voll diesen Blick dafür hat.
Ich fand das auch voll süß, irgendwie so diese Szene mit ihrem Sohn.
Ja.
Der Sohn ist dann halt, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre alt und sie wollen halt schwimmen und natürlich sie, für sie ist halt Wasser so ihr Element und dann erwartet man, glaube ich, auch so, wow, mein Kind ist dann auch so eine Wasserratte und so. Und der Sohn ist halt so ein bisschen wasserscheu und mag halt nicht tauchen und ist so ein bisschen squirmish irgendwie.
Gadgets dabei.
Genau, und so. Und hat und denkt sich irgendwie immer auch Ausreden aus, warum man heute nicht Kopf unter Wasser machen kann und so. Und das ist irgendwie, finde ich, sowohl wie es geschildert ist, aber auch wie es im Film gemacht wurde, das fand ich auch sehr schön. Kommt da so ein, trotzdem dann so ein liebevoller Blick auch rüber von der Mutter auf, ja, was jetzt vielleicht aus ihrer Perspektive auch so ein bisschen so eine Shortcoming von dem Kind, also mit Hinblick auf das Schwimmen ist und so. Und trotzdem haben die da dann so einen voll schönen Moment zusammen, wo der Sohn dann irgendwann doch sagt, heute taucht er mal und so. Und das war einfach auch sehr sweet, wollte ich nur sagen.
Ja. So. Und ich finde halt, das ist so dieses Besondere. Sie ist halt so dieser Schwimmprofi und guckt aber andere nicht so an. Oh Gott, was sind denn das für Schlaffis. Und ansonsten muss ich sagen, wenn ich jetzt so eine Hausarbeit drüber schreiben müsste, dann wäre das natürlich ein gefundenes Fressen, auch so Écriture Féminine und Wasser und Flüssigkeiten, das ist ja genauso dieses Ding. Da bin ich halt aber auch froh, weil sie das dann halt eben nicht so obvious macht, dass es nervig würde oder so, dass man sich so denkt, ah ja, das ist jetzt so für Literaturwissenschafts-Majors, die dann ihre zukünftigen Arbeiten daran schreiben können, sondern genau, das kommt halt immer wieder vor und auf unterschiedlichen Ebenen, aber es ist jetzt auch nicht so.
Ja, und man hat auch das Gefühl, also ich fand nämlich schon, wie du gerade gesagt hast, dass es fast eine Nummer zu durchdekliniert ist oder zu konstruiert ist mit dem Wasser. Und dann muss ich aber auch wieder zugeben, dass ich dann gedacht habe, aber es ist auch überall Wasser in ihrem Leben.
Ja.
Also es ist generell im menschlichen Leben natürlich überall Wasser, aber dann noch mit dem Schwimmthema und der Alkoholsucht und so. Also ich finde, sie kartiert eigentlich nur, was eh schon da ist. Und dann sticht das schon sehr stark ins Auge. Und die Kritik wäre, ja, es ist ein bisschen zu konstruiert, aber es ist gleichzeitig auch da.
Ja, ja, oder eben, weißt du, so das mit dem, dass der Vater dann ertrinkt und sie ihn retten muss, das ist so wie, weißt du, wenn das ein Roman wäre, würde man sagen, sorry, aber das ist einfach zu offensichtlich. Genau, also. Und das fand ich aber nämlich auch sehr besonders, dieser Geschichte des Vaters und der Mutter, weil es ist dann eben so, dass der Vater dann in einem Pflegeheim ist und die Mutter sich eigentlich ganz lange um den kümmert und die dann aber auch ganz schnell an Lungenkrebs stirbt. Und dann ist die Frage, okay, was passiert jetzt mit dem Vater? Und sie holt ihn dann, also da hat sie gerade ihr Kind, glaube ich, bekommen. Und dann holen sie den Vater quasi, weil der ist in Florida, und dann holen sie den Vater zu sich an die Westküste, nach Oregon, aber in ein Heim. Und es ist überhaupt nicht so, dass es so ist, ja, und dann habe ich ihm alles verziehen oder irgendwie so. Nee, überhaupt nicht. Man merkt auch voll, okay, sie kann den da nicht lassen, weil sie es menschlich nicht über sich bringt, dass der da allein in diesem Pflegeheim vor sich quasi hinvegetiert, weil das für sie wirklich so aus menschlichen Aspekten kann sie das halt nicht übers Herz bringen. Und gleichzeitig ist es natürlich für sie auch unmöglich, den bei sich aufzunehmen. Und dann wird halt so dieser Kompromiss gefunden. Und dann ist aber interessanterweise, da gibt es ja dann auch immer so diese Frage, wann checkt er noch was und wann nicht. Mhm. Und dann kommt ja raus, dass er diese Kurzgeschichte gelesen hat. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, ich habe die nie gelesen, aber wo es ja noch mal, glaube ich, sehr viel expliziter um diesen. Ja, genau. Und das finde ich schon sehr besonders, wie das zusammengeführt wird oder wie das dann so ein Ende findet, aber ohne eben sowas wie, ach, Versöhnung oder was auch immer und aber auch ohne, auf eine Art, ohne Bitterkeit ihrerseits, wo man sich schon so denken könnte, dieser Arsch oder was
auch. Ich finde, das kommt schon ein bisschen rüber, dass sie sich so denkt, ja, du Arschloch, wie praktisch, dass du jetzt genau diese Sachen vergessen hast.
Ja.
Aber es ist eben nicht so. Es muss immer kein abschließendes Urteil irgendwie gefällt werden.
Absolut.
Es muss nicht alles irgendwie jetzt gut sein oder der Gräuel gehegt werden, sonst ist manchmal halt Sachen sind halt dann passiert. So.
Ja.
Ja, ja. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel, was ich noch anschneiden möchte. Du? Mm-mm. Ich habe das Buch ja damals gelesen, weil ich auf dem Book Festival, auf dem Brooklyn Book Festival war, und da war ich in einem Panel mit, ich bin eigentlich wegen Jonathan Safran Foer da rein, weil der da war, und da war auch Lydia Juknowitsch dabei, und ich kannte sie nicht.
Das heißt, du hast sie schon in echt erlebt?
Ja, und ich habe deswegen das Buch rausgesucht damals, weil ich sie so gut fand, also so krass fand, was sie gesagt hat, auch wie sie so auf diesem Panel war, und sie ist schon so eine krasse Erscheinung irgendwie und sagt so krasse Sachen. Also nicht krass inhaltlich, sondern so auf die Art irgendwie, wie sie die sagt. Und dann war ich so, was ist das denn für eine tolle Frau? Ich will irgendwie mal lesen, was die geschrieben hat. Und dann habe ich so geguckt.
I wanna juice all over her.
Und da war dann so dieses Book of Joan gerade, glaube ich, neu. Und da war ich so, Science Fiction. Hm. Und dann habe ich eben das Chronology of Water, da war ich so, Schwimmen, Wasser passt, lese ich. Mm-hmm. Ja, also es war so.
Gerade habe ich so das Gefühl, seit Caroline Wahl, 22 Bahnen, machen ja alle Bücher übers Schwimmen. Ja. Das nervt mich auch langsam so ein bisschen.
Gut.
Ja, genau.
Nee,
und ich finde, erstens, sie war so OG-Swimming-Ding. Und ich finde halt auch so, dieses wird ja auch überhaupt nicht so hochgehalten, so von wegen, Schwimmen hat mich gerettet, keine Ahnung, so dieses, ich finde auch so dieses, also wir schwimmen ja selber, also jetzt gerade nicht, aber ich finde auch so, ich hasse das immer dann auch so, diese Leute, die dann so ein, weißt du, so eine Inszenierung aus ihrem Schwimmen machen, wo ich mir so denke, mein Gott, weißt du, so, man geht halt einfach ins Wasser und schwimmt da seine Bahnen, es ist halt alles gut, und so ist sie halt auch so ein bisschen, obwohl sie wahrscheinlich so ein mega Profi ist, aber ja, wenn
die würde
wir
sich
so
auch denken, Entschuldigung, also aber wer regelmäßig schwimmt, dann sind 22 Bahnen schon nicht
viel. Ja, voll, total.
Bist
dann,
da bist du ja in 20 Minuten wieder raus.
Aber genau, vielleicht mein Traum wäre mit Lydia Juknowitsch schwimmen.
Aber die würde
ja,
dich
ja,
abziehen.
Ja, natürlich, total, aber sie würde mich nicht judgen dafür und deswegen nehme ich sie jetzt schon.
Bevor wir jetzt noch sagen, wie sehr wir es geliebt haben, würdest du dann noch vielleicht sagen wollen, was wir als nächstes lesen?
Ja, und zwar lesen wir The South von Tash Orr. Was,
auf Deutsch, der Süden.
Von Tash Orr. und voll gut, weil es jetzt, du hattest es ja schon vor längerem vorgeschlagen und da gab es aber noch keine Übersetzung. Und jetzt, bling, bling.
Kommt es auf Deutsch raus.
Ja.
Im August. August, ja.
Ja.
Gut, Fabi, wie fandst du The Chronology of Water?
I loved it.
Gut, ich habe auch gedacht, du hast das vielleicht beim zweiten Mal.
Nee, ich war auch so ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen, wenn man ja schon weiß, was einen, weil am Anfang, ich habe es ja gar nicht erwartet oder ich wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt beim ersten Mal lesen und ich war so überrascht von dieser Art, das habe ich damals auch schon, das war jetzt auch wieder so, ich habe halt so bei der Acknowledgements fängt es an mit If you have ever fucked up in your life, or if the great river of sadness that runs through us all has touched you, then this book is for you. So thank you for the collective energy it takes to write in the face of culture. I can feel you. Und ich war so. Und so ist halt dieses ganze Buch. Ich finde diese, was ist es, ja? Sie halt. Und natürlich auch das, wie das geschrieben ist, das hat schon auch so Passagen, sage ich mal, die so ein bisschen experimenteller sind. Aber es hat eben auch immer wieder so sehr, so ja, come on, jetzt erzähle ich euch mal in drei Sätzen, was da passiert ist. Also so Passagen, die dann wieder so sehr trocken, pragmatisch, völlig unpoetisch sind. Und dieses Zusammenbringen von dem allen finde ich halt sehr besonders. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich so kaum eine Schriftstellerin, die so eine eigene, ich weiß jetzt, ich habe tatsächlich nur das von ihr gelesen. Und ich hatte mir damals schon gedacht und denke mir jetzt wieder, ich würde gerne mal ihre quasi Fiction-Fiction-Bücher lesen, ob das da auch so, diese Stimme halt so präsent ist. Weil, das finde ich auch, sagt ja auch immer so George Saunders, so ein anderer beloved Autor, US-amerikanischer Autor von mir, der sagt auch immer, der hat auch so Creative Writing, ein Creative Writing Buch geschrieben und sagt eben sehr oft für ihn, der unterrichtet auch Creative Writing und für ihn geht es nur darum, deine eigene Stimme zu finden. Weil alles, was ich machen kann, ist deine Stimme, dir zu helfen, deine Stimme zu finden. Und sie ist so eine Autorin, die spürt man halt so krass in diesem Buch. Und eben nicht nur in dieser Geschichte, sondern in dem, wie es geschrieben ist, in dem Humor. Ich bin Lydia-Fan.
Und wie viele Sterne?
Five
Stars.
Fives.
Austria Five Stars.
Ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich war halt auch ein bisschen so, dachte mir, weißt du, das 2011 ist es erschienen, danach kam Maggie Nelson etc. Ist das gut gealtert wohl? Kann es da noch mithalten? Und ich muss sagen, man hat schon so ein paar Sachen erinnern schon an die frühen 2000er. So. Mhm. Ich finde, es hat schon manchmal so einen Blog-Vibe auch. So ein bisschen so ein Internet-Schreib-Sound. Mhm. Also so ein bisschen, als würde eine Person eben sehr ungefiltert so confessional Sachen, so rotzig irgendwie auch schreiben. Mhm. Aber trotzdem ist das dann überhaupt nicht negativ. Ich finde nur, man merkt schon so ein bisschen, aus welcher Zeit es kommt, aber es ist trotzdem gut gealtert. Und ich fand es auch beim zweiten Mal lesen, jetzt nach so langer Zeit, immer noch voll gut. Und möchte auch Germany 5 Points geben.
Na was? Ja. Hatten wir das eigentlich schon mal?
Ich glaube schon.
Bei Ellie Smith?
Ja.
Ja. Dass wir beide uns zu einer Meinung waren.
Ich glaube auch schon nochmal dazwischen, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Mhm. Genau, also dann deswegen möchte ich vielleicht auch auf Goodreads habe ich die Reviews angeschaut und es gab ein Review von Roxane Gay.
Nein!
Ja, von diesem Buch. Und Roxane Gay schreibt, "The Chronology of Water is stunning. I read it in 3 hours, ignoring everything. It is a book that literally cannot be put down. I can't think straight to talk about the book. It is so good, so just read it already."
Aber wie, die hat das in 3 Stunden gelesen?
Ja, das haben auch alle drunter kommentiert, so.
How?
Ja.
Okay.
Aber ja, das war's. Go read it already.
Yes!
Okay, danke.
Tschüss!